Ein Jahr nach dem rassistischen Terroranschlag in Hanau erinnern wir an Ferhat Unvar, Hamza Kurtovic, Said Nessar Hashemi, Willi Viorel Paun, Mercedes Kirpacz, Kaloyan Velkov, Fatih Saracoğlu, Gökhan Gültekin und Sedat Gürbüz. In wenigen Tagen wird es ein Jahr her sein. Jahrestag eines Verbrechens und Verlustes. Bis heute sind viele Fragen unbeantwortet. Bis heute gibt es keine Verantwortungsübernahme, geschweige denn eingeleitete Konsequenzen, damit sich das, was passiert ist, nicht mehr wiederholt. Noch nicht einmal eine Entschuldigung. Aber wir wollen es nicht auf sich beruhen lassen. Wir haben schon viel berichtet, gerade in den letzten Tagen, über das Versagen der Behörden vor, während und nach der Tat, über das unverzeihliche Fehlverhalten der Sicherheitskräfte in der Tatnacht, über die Unwilligkeit und Schuldrigkeit von Staatsanwaltschaft und Polizei bei den Ermittlungen, bei der Verfolgung von Spuren.
Das sagt Nevros Duman von der Initiative 19. Februar. Am Freitag, den 19. Februar, jährt sich der rassistische Anschlag von Hanau zum ersten Mal. Noch immer sind viele Fragen offen. Es sind Fragen, die sich die Angehörigen der Ermordeten stellen und deren Beantwortung sie von den Behörden und von der Politik fordern. In der Woche vor dem Jahrestag haben sie gemeinsam eine Pressekonferenz abgehalten und auf den Anschlag, auf seine Vorgeschichte und auf das Verhalten der Behörden und der Politik geblickt. Zentral war die Frage nach den politischen Konsequenzen und danach, ob der Anschlag hätte verhindert werden können. Dass der Attentäter Waffen besitzen durfte, bleibt vor dieser Frage unverständlich, wie der Überlebende Peter Minnemann erklärt.
Wieso durfte der Täter über Jahre Waffen besitzen? Er war 2002 in psychiatrischer Behandlung. Er hatte verschiedene Ermittlungs- und Strafverfahren am Laufen. Doch offensichtlich kam nichts davon bei der zuständigen Waffenbehörde in Gelnhausen-Linsengericht an. Oder es wurde nicht nachgefragt. Seit 2013 besaß der Täter eine Waffenbesitzkarte, die später verlängert wurde. Er fiel auch nicht auf, als er 2019 wieder Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Hanau erstattete. Die Anzeige bestand aus einer Aneinanderreihung von rassistischer Ideologie und wirren Verschwörungsmythen. Im Juli 2019 kam es zu einem rassistischen Mordversuch in Wächtersbach, in Main-Kinzig-Kreis. Auch hier war der Täter im Schützenverein und seine Tatwaffe war legal in seinem Besitz. Wie ist es möglich, dass wenige Wochen später von der gleichen Behörde Waffenerlaubnisse ohne wirkliche Zuverlässigkeitsprüfung verlängert bzw. erweitert werden, wie die des späteren Attentäters von Hanau?
Dazu gehört auch die Frage, warum die wiederholten Schießtrainings des Attentäters in Tschechien weder Polizei noch Geheimdiensten aufgefallen sind. Doch nicht nur, dass die Behörden dem psychisch auffälligen späteren Attentäter seine Waffenerlaubnis nicht entzogen haben, lässt fragen, ob die Tat nicht hätte verhindert werden können. Im Jahr 2017 oder 2018 ist es zu einem bedrohlichen Vorfall in Hanau-Kesselstadt, dem späteren Ort des Anschlags, gekommen. Das genaue Datum ist nicht bekannt, weil die Polizei den Vorfall nicht ausreichend dokumentiert hat. Ein Mann in Tarnkleidung und Sturmgewehr hatte damals Jugendliche im Hof eines Jugendzentrums bedroht. Er hat sie rassistisch beleidigt und angekündigt, dass es Tote geben würde. Es gibt Hinweise auf einen weiteren ähnlichen Vorfall. Die Polizei ist untätig geblieben. Sie hat den Jugendlichen nicht geglaubt.
Daher die Frage, warum damals nicht abgefragt wurde, wer in der Nähe des Ortes einen Waffenschein hat. Die Beamten wären dann sofort auf den späteren Attentäter gestoßen, der nur 200 bis 300 Meter vom Bedrohungsort entfernt wohnte.
Diese Frage stellt Javed Golam auf der Pressekonferenz. Er ist ein Freund des beim Anschlag ermordeten Hamza Kurtovic. Das von den Angehörigen und Betroffenen festgestellte Behördenversagen im Vorfeld der Tat hat sich in der Tatnacht fortgesetzt. Peter Minnemann ist Überlebender des Anschlags. Unmittelbar nach dem Anschlag hat er versucht, die Polizei zur Hilfe zu holen.
Dann bin ich zum Streifenwagen in der Dresdner Straße gelaufen und habe ihnen die Situation geschildert. Aber die Polizisten haben mir offensichtlich nicht zugehört. Ich sagte, kommen Sie, auf uns wurde geschossen, da drin sterben Leute. Als ich gemerkt habe, dass sie mir nicht richtig zuhören und nicht so reagieren, wie ich es erwartete, und nicht schnell mitkommen, bin ich zurück in die Bar zu Momo und Idris. Ein bisschen später hat mir ein Polizist gesagt, dass ich zur Polizeiwache am Freiheitsplatz laufen soll, um dort eine Aussage zu machen. Das sind ungefähr 3 Kilometer von Kesselstadt. Zu dieser Zeit war der Täter noch auf der Flucht. Wenn ich mir heute überlege, was für ein gefährlicher Vorschlag das war, würde ich dem Polizisten gerne die Weste vom Leib reißen. Aber in dieser Schocksituation bin ich seiner Anweisung gefolgt. Ich bin dann Umwege durch kleine Gassen gelaufen, doch irgendwann konnte ich nicht mehr weiter. Ich war fertig, konnte mich nicht mehr bewegen. Wahrscheinlich aus Angst vor dem Täter. Ich habe einen Freund angerufen, der mich abholen sollte.
Auch die Angehörigen der ermordeten Mercedes Kirpatsch haben in der Nacht Unglaubliches erlebt. Weil sie nicht zur Leiche ihrer Angehörigen vorgelassen wurden, haben sie in der Nähe des Tatorts im Auto gewartet. Es war Februar und es war kalt. Im Auto saßen auch Kinder. Valentino Giuliano Kirpatsch, der Sohn der Ermordeten, berichtet, was dann geschah.
Etwa gegen 2 Uhr nachts wurden dieses Auto von einer bewaffneten Polizeieinheit umstellt und alle darin Sitzenden mit Waffen im Anschlag aufgefordert, auszusteigen. Es gab keine Erklärung, keine Entschuldigung, doch allerdings zusätzliche fürstliche Schrecksekunden für eine Familie, die gerade ihre Tochter, ihre Schwester und ihre Mutter verloren haben.
Dass auf Polizei und Rettungskräfte in der Tatnacht kein Verlass war, ist auch zum Verhängnis von Willi Viorel Paun geworden. Er wurde vom Täter ermordet, nachdem er ihn mit dem Auto verfolgt hat und auch versuchte, den Täter zu stoppen. Während er den Täter von einem zum anderen Tatort verfolgt hat, hat er versucht, mehrere Notrufe abzusetzen. Die Notrufe wurden nicht beantwortet. Die Rettungsleitstelle war unterbesetzt und es gab keine technische Lösung für eine Rufumleitung, wie Abdullah Unwar, ein Cousin des ermordeten Ferhat Unwar, berichtet.
Wäre Willi Viorel Paun tot zu verhindern gewesen, wenn seine Notrufe durchgekommen wären und ihm zum Beispiel die Anweisung erteilt worden wäre, auf seine eigene Sicherheit zu achten und Abstand zum Täter zu halten? Willi Viorel Paun wählte den Notruf, nachdem der Täter in der Krämerstraße auf sein Auto geschossen hat. Bis heute, ein Jahr, danach hat sich an der Situation nichts geändert. Auch der hessische Innenminister, Herr Beuth, hat inzwischen zugegeben, dass dieses Überleitungssystem nach wie vor in Planung und weiterhin nicht existiert.
Die Polizei hat der Familie von Willi Viorel Paun nie mitgeteilt, dass er getötet wurde beim Versuch, den Täter zu stoppen. Nur durch eigene Recherche haben sie davon erfahren. Die fragwürdige und achtlose Behandlung der Angehörigen setzt sich nach dem Anschlag fort. Ihnen wurde keine Möglichkeit gegeben, die Ermordeten vor der Obduktion zu sehen. Die Obduktion hat die Körper der Opfer weiter entstellt. Abdullah Unwar hat auf der Pressekonferenz erzählt, was das für seine Familie bedeutet hat.
Wie kann man uns das Recht nehmen, uns würdig vom Ferhat zu verabschieden? Sein Leichnam wurde in der Tatnacht beschlagnahmt. Es hieß Spurensicherung. 8 Tage später, haben wir seinen Leichnam erhalten. Ich habe ihn nicht wiedererkannt. Mich und meine Familie belastet es bis heute, dass wir uns nicht würdig von ihnen verabschieden können. Wer hat das Recht, uns Familien das zu nehmen?
Nach dem Anschlag mussten die Familien der Ermordeten mit diesen traumatischen Erlebnissen und dem Verlust umgehen. Dann wurden einige Familien für sogenannte Gefährderansprachen durch die Polizei aufgesucht. Der Vater des Attentäters war zurück in seinem Haus in Hanau-Kesselstadt, dem Ort des Anschlags und auch Wohnort der meisten Ermordeten. Die Polizei hat die Familien der Ermordeten unter Generalverdacht gestellt. Der Vater des Attentäters dagegen bleibt von der Polizei unbehelligt, wie Kim Selina Schröder, eine Überlebende des Anschlags, berichtet.
Der Vater des Attentäters von Hanau hatte in den vergangenen Monaten zahlreiche Anzeigen zum Teil rassistischen Inhalts gestellt. So fordert er, dass sämtliche Gedenkstätten, die an den Opfern erinnern, entfernt werden, da er darin Volksverhetzung sehe. Auch fordert der Vater des Täters die Tatwaffen und die Munition seines Sohnes zurück und verlangte, dass dessen Internetseite wieder freigestellt wird. Er teilt zudem öffentlich sein zutiefst rassistisches Weltbild. Der Vater als weiterhin tickende Zeitbombe und wieder ohne Konsequenzen.
Die Erlebnisse in der Nacht des Anschlags und das Verhalten der Sicherheitskräfte und Behörden in der Nacht selbst und danach haben die Angehörigen und Überlebenden weiter traumatisiert. Trotzdem hat der Innenminister von Hessen, Peter Beuth, im Landtag das Verhalten der Behörden und der Polizei gelobt. Für die Überlebenden und Angehörigen ist das schwer zu ertragen.
Nach allem, was die Angehörigen und wir Überlebenden in der Tatnacht und danach erleben mussten, kommen die Aussagen einer Verhöhnung gleich. Es wäre ein einfaches für den Innenminister gewesen, sich zunächst bei den Angehörigen zu entschuldigen und um Verständnis zu bitten, dass diese Tat zur Überforderung aller am Einsatz Beteiligten geführt hat, dass es entsprechend zu Versäumnissen oder auch Fehlern kam, die vor allem dem beispiellosen rassistischen Verbrechen mit 9 Opfern an mehreren Tatorten geschuldet sind. Eine solche Herangehensweise hätte die Basis für eine kritische Aufarbeitung gelegt, doch nichts davon.
In der Pressekonferenz haben die Angehörigen und die Überlebenden des Anschlags die Frage gestellt, was sich nach dem Anschlag verändert hat, wie die Politik ähnliche Anschläge in Zukunft verhindern will. Der Vater des Attentäters setzt die rassistische Hetze seines Sohnes fort und fordert sogar dessen Waffen zurück, ohne dafür belangt oder dabei gestoppt zu werden. In der Tatnacht haben Polizei und andere Behörden einen fragwürdigen Umgang mit den Opfern gezeigt und dabei auch Menschen gefährdet. Auch nach dem Anschlag hat der Respekt vor den Angehörigen gefehlt. Versäumnisse und Gleichgültigkeit der Behörden haben den Täter vor der Tat unbehelligt gelassen. Obwohl der Täter durch paranoide Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft den Behörden bekannt war, wurden seine Waffen nicht beschlagnahmt. In den Augen der Überlebenden und Angehörigen hätte das den Anschlag verhindern können. Doch politische Konsequenzen haben diese Versäumnisse kaum. Zwar werden inzwischen Erkenntnisse des Verfassungsschutzes bei Waffenerlaubnissen mit einbezogen, doch das zeigt keine Wirkung, wie der Überlebende Peter Minnemann berichtet.
Im vergangenen Jahr ist die Zahl der den Behörden bekannten Rechtsextremisten mit Waffenerlaubnis deutlich angestiegen. Bundesweit hatten die Sicherheitsbehörden bis Ende Dezember rund 1200 tatsächliche oder mutmaßliche Rechtsextremisten registriert, die legal Waffen besaßen. Ein Anstieg um knapp 35% im Vergleich zu Ende 2019.
Ein Jahr nach dem Anschlag von Hanau, bei dem der Attentäter 9 Menschen aus rassistischen Motiven und seine Mutter ermordet hat, bleiben politische und gesellschaftliche Konsequenzen weitgehend aus, obwohl sie, wie die Betroffenen des Anschlags auf ihrer Pressekonferenz eindrücklich dargelegt haben, dringend nötig sind.
Wir haben in all unserem Schmerz immer wieder gesagt, laut und leise und mit all der Unterschiedlichkeit unserer Stimmen, wir brauchen lückenlose Aufklärung. Wir brauchen Konsequenz. Und wir werden keine Ruhe geben.